Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Die Energiewende, für die einen ein gescheitertes Projekt, für die anderen ein Projekt mit großen wirtschaftlichen Chancen. Der klassische Widerspruch zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz, der sei nun endlich aufgebrochen. Wer heute günstige Energie wolle, der lande automatisch bei Wind und Sonne, die mittlerweile die kostengünstigsten Technologien überhaupt seien. Und wenn wir die Energiekosten senken wollen, dann schützen wir automatisch auch die Umwelt, weil das ja die gleichen Technologien seien, die wir dafür benötigen. So sieht das Professor Dr. Jens Schneider, Energieexperte an der HTWK, der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig und Professor für vernetzte Energiesysteme. Die Geschwindigkeit, mit der wir uns von fossilen Energieträgern lossagen, die müssten wir allerdings noch weiter erhöhen. Darüber habe ich mit ihm ausführlich gesprochen und auch über das 15. Ostdeutsche Energieforum, das in wenigen Wochen Ende September in Leipzig stattfindet und auf dem Professor Schneider auch selbst mitdiskutiert. Herzlich willkommen, Herr Professor Schneider. Schön, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten mitmachen. Das freut mich sehr. Und wir sprechen ja heute über ein Thema oder über viele Themen, die Leute, die uns alle umtreiben. Energiewende ist vielleicht das große Schlagwort dazu, aber natürlich geht es um die Frage der Energieversorgung, der Energiesicherheit, natürlich auch der Bezahlbarkeit. Und gerade in dieser Zeit, die wir im Moment erleben und auch international beobachten, auch durch die kriegerischen Aktivitäten, gibt es verschiedene Bedrohungslagen. Klima ist natürlich auch eine große Herausforderung. Und die Frage, wie geht es weiter mit der Energieversorgung? Wie geht es weiter mit der Energiewende? Das ist kein einfaches Unterfangen. Das hat alles schon einen jahrzehntelangen Vorlauf. Deswegen interessiert mich, wie Sie, welche Perspektive, welchen Blick Sie im Moment auf die Energiewende haben. Wo stehen wir nach Ihrer Einschätzung da im Moment in Europa, aber vor allen Dingen hier bei uns im Land, in Deutschland?
Ja, hallo Herr Bringschulte, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Die Energiewende ist ein super spannendes Thema und wir haben viel vor uns, wir haben auch schon viel hinter uns. Für mich ist vielleicht die Energiewende an sich hauptsächlich das Thema, wie kommen wir weg von fossilen Energieträgern? Wir müssen aufhören, aufgrund des Klimaschutzes, müssen wir aufhören, Kohlenwasserstoffbindungen und Kohlenstoff-Sauerstoffbindungen zu verhandeln. Und das bedeutet, wir dürfen keine fossilen Energieträger mehr verbrennen. Und dafür haben wir uns Ziele gegeben. Und es ist uns gelungen, seit 1990 unsere CO2-Emissionen knapp fast zu halbieren bis 2025. Und in Deutschland, und wir haben uns aber vorgenommen, bis 2030 noch weitere 15% zu reduzieren auf 65%. Und das bedeutet, dass wir aktuell unsere Geschwindigkeit, mit der wir uns von diesen fossilen Energieträgern lossagen, noch weiter erhöhen müssen. Das heißt, wir haben schon viel hinter uns, aber es liegt auch noch einiges vor uns und wir müssen weiter unsere Anstrengungen intensivieren, um weniger fossile Energieträger zu nutzen.
Was würden Sie sagen, was muss auf dem Weg, auf dem wir ja schon, Sie haben das angedeutet, einige Jahre unterwegs sind, was muss jetzt passieren? Wo muss Geschwindigkeit nachgelegt werden? Wo müssen wir schneller werden?
Für mich ist tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, also wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, wie viel schneller wir werden müssen, denkt man, das können wir gar nicht schaffen. Aber ich habe Ende letzten Jahres für mich festgestellt, wir sind eigentlich in einer super komfortablen Situation, weil wir jetzt an dem Punkt sind, wo der Widerspruch zwischen den wirtschaftlichsten und den umweltverträglichsten Technologien aufgebrochen ist. Weil heute ist es so, dass wenn wir die Energiekosten senken wollen, schützen wir automatisch auch mit die Umwelt, ja, weil das die gleichen Technologien sind, die wir dafür benötigen, ganz vorne dran Wind- und Solarenergie, aber auch im Schlepptau dazu einige andere. Und das ist eine ganz positive Situation. Und deswegen habe ich mir persönlich auch vorgenommen, ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber meine Neujahrsvorsätze waren dieses Jahr, dass ich dieses Jahr nur positiv über die Energiewende reden möchte, weil die Chancen gerade so riesig sind. Ja, wir können also die Kosten senken und die Umwelt gleichzeitig schützen. Und das ist ein ganz privilegierter Zeitpunkt. Und wir können, haben ganz viel Potenzial für innovative Ideen und Lösungen. Und deswegen denke ich, ist der aktuelle Punkt so, dass wir mit positiver Energie im besten Sinne auch es uns gelingen kann, eine weitere Beschleunigung der Reduktion der CO2-Emissionen zu erreichen, weil es auch das wirtschaftliche Gebot ist.
Positiv finde ich ein tolles Stichwort. Da erfährt man sehr viel Widerspruch, nicht nur, ich sag mal, bei den Leuten, bei den Verbrauchern, auch in der Politik immer wieder. Da gibt es Politiker, die sagen, die Energiewende ist gescheitert. Viele Verbraucher, auch aus dem Unternehmensbereich, kommen wir gleich noch drauf, sagen, das ist alles viel zu teuer. Wir haben Erneuerbare, die mittlerweile rund 60% am Stromverbrauch haben. Nach neueren Studien auch von Fraunhofer, die Sie alle viel besser kennen als ich, sind die Erneuerbaren im Vergleich zu anderen Energieträgern sehr viel günstiger. Auch zur Kernenergie ohnehin, das Thema müssen wir, glaube ich, gar nicht beleuchten. Aber was kommt am Ende bei den Verbrauchern, gerade auch bei den Unternehmen, gerade in dieser wirtschaftlichen Lage an?
Ja, das ist alles so richtig. Die erneuerbaren Energien, insbesondere Wind und Solar, sind eben die günstigsten Energieträger geworden. Aber sie sind eben zu Zeiten zur Verfügung, wo wir sie nicht zwingend brauchen, die Energie. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und damit entstehen auch Systemkosten, die damit einhergehen. Aber das ist auch eine riesige Chance, weil wir müssen jetzt eben, und das sehen wir auch in den Energiemärkten, wir müssen unterscheiden zwischen Zeiten, wo wir viel Energie zur Verfügung haben und diese günstigste ist, und wo wir wenig Energie zur Verfügung haben und diese teuer ist. Und das bedeutet, dass wir, dass das neue Schlagwort die Flexibilität ist. Und wir brauchen, wir müssen diese Flexibilität für uns richtig nutzen können und davon möglichst viel nutzen. Und dazu gibt es eben verschiedenste Ansätze. Und das Schlagwort, das wir generell brauchen für die Nutzung der Flexibilität, ist Intelligenz. Wir müssen also intelligente Lösungen entwickeln und innovative Lösungen entwickeln und schauen, wie es uns eben gelingen kann zu verstehen, wann kommen diese Zeitpunkte, wo ich viel Energie günstig zur Verfügung habe und wann kommen die Zeitpunkte, wo ich wenig Energie zur Verfügung habe und diese teuer ist. Und dann müssen wir es schaffen, dass wir unsere Verbräuche, wie auch immer, in die Zeiten legen, wo wir günstige Energie haben. Und dazu benötigen wir, und das ist leider so ein bisschen eine Sache, wo wir noch Hausaufgaben zu erledigen haben, benötigen wir erstmal überhaupt die Messtechnik zu verstehen, wann wir wie viel Energie verbrauchen. Wir brauchen die Digitalisierung in der Energiewende. Und da gibt es das böse Schlagwort Smart Meter Rollout oder die Installation von intelligenten Messsystemen, die in Deutschland tatsächlich sträflich langsam ist, gerade im Vergleich zu Nachbarländern. Ich habe das auch tatsächlich mal erlebt, dass ich auf einer Veranstaltung mich mit einer jungen Kollegin aus Österreich unterhalten hatte, die mich die ganze Zeit mit einem fragenden Gesicht angeschaut hat, über, also überhaupt nicht verstanden hat, über was wir hier in dem Workshop diskutiert hatten, bis dann auf einmal ihre Gesichtszüge komplett auseinandergeflogen sind, weil sie verstanden hat, dass wir keine Smart Meter haben, was in Österreich schon, die Kollegin war jünger, also seit sie quasi sich mit dem Energiethema beschäftigt, schon vollkommen abgeschlossen war, seit 10 Jahren. Und das ist fast schon peinlich. Und das ist zwingend nötig, um Innovation heben zu können, um intelligente, smarte Lösungen zu haben und um die Energiewende vorantreiben zu können. Und da müssen wir unbedingt ran. Und das müssen wir uns zur positiven Aufgabe machen. Die Unternehmen, die Netzbetreiber sind ja auch hinterher, dass sie solche intelligenten Messsysteme installieren. Aber da müssten wir noch mehr Geschwindigkeit bekommen. Und dann ist es eben auch so, dass es uns gelingen muss, diese Dynamik noch mehr zu aktivieren. Es ist leider gerade so, dass in meiner Wahrnehmung die Bundesregierung, die Bundesnetzagentur und die Netzbetreiber entschieden haben, gewisse Ziele, weil man nicht so schnell ist, weiter nach hinten zu schieben, vielleicht erst ab dem Jahr 2030 anzugehen, Stichwort dynamische Netzentgelte. Und das finde ich sehr traurig und sehr wenig ambitioniert, weil ich denke, dass damit auch einhergeht, dass die Kosten erst dann sinken werden, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das hat ja auch die Bundeswirtschaftsministerin gesagt, dass sie erst mit einer Kostenreduktion in den 30er Jahren rechnet. Das liegt aber nicht an der Energiewende an sich, sondern weil wir zu langsam sind mit der Digitalisierung. Und das ist natürlich eine sehr riskante Wette zu sagen, wir warten mal noch 5 Jahre, bis wir die Energiepreise senken. Ich glaube, das kann schwierige Folgen für Wohlstand und für Freiheit in diesem Land haben, wo man sich vielleicht noch mal überlegen sollte, ob man da nicht schneller sein kann.
Ja, das ist, das, diese Einlassung haben wir alle zur Kenntnis genommen vor kurzem, dass Frau Reiche gesagt hat, Mitte der 30er oder Anfang Mitte der 30er rechnet sie mit Preisreduktion. Das ist natürlich für die Wirtschaft verheerend und aber auch für private Verbraucher keine Frage. Also wir haben ein in Sachen Digitalisierung ein Steuerungsproblem und sind da nicht schnell genug, wo Sie sozusagen das benachbarte Ausland jetzt angesprochen haben. Was machen die Länder besser? Blick nach Österreich. Oder woanders, da sind sie besser unterwegs. Wo können wir da noch lernen? Oder wissen wir eigentlich alles und sind, wie in anderen Politikbereichen auch, einfach in der Umsetzung zu langsam?
Das, was ich wahrnehme, was so die Ursachen davon sind, warum der Smart Meter Rollout in Deutschland so kläglich ist, hat viele verschiedene Aspekte und man kann auch nicht wahrscheinlich einzelne Personen an denen festmachen, warum das nicht so richtig funktionierte. Aber ich glaube, es waren auch unglückliche Kombinationen und zeitliche Abläufe davon, dass man eben gesagt hat, ja, jetzt, wir wollen das aber als zertifiziertes Instrument haben und kalibriertes Instrument, und dann wurden nochmal Datensicherheitsaspekte in den Vordergrund geschoben, die nochmal das verhindert haben, dass man neu ansetzen konnte, und man musste nochmal alles wieder von vorne aufrollen. Und im Prinzip, glaube ich, haben wir auch ein bisschen an zu übertriebenen deutschen Overengineering da gelitten. Also ich glaube, dass da nicht alleine eine Politik dran schuld ist, sondern ich glaube, es gab auch andere Positionen, wo wir leider versucht haben, den eigenen Weg zu gehen und nicht einfach das getan haben, was alle anderen Länder in Europa tun, sei es jetzt in Italien, Frankreich, Österreich, Schweden, die überall das geschafft haben, schon seit 10 Jahren so ein Smart Meter Rollout vollständig durchzuführen. In der EU gab es, glaube ich, 2007 die Vorgabe, dass das erfolgen soll. Und wir sind jetzt hier in 2026 und haben immer noch nicht mal ein Viertel der Messgeräte digital. Das ist schon echt traurig und ich glaube, da muss man dringend dran, dass man da Lösungen findet. Und in anderen Ländern hat man eben da weniger auf Perfektionismus gesetzt, sondern hat eben einfach mal gemacht, wenn ich das so sagen darf, und dann eben Lösungen entwickelt und hat tolle Effekte. Und wenn ich mir das angucke, gerade nach Österreich, dort gibt es Energiegemeinschaften, die aus dem Mieterstromthema kommen, die lokal eben Energie austauschen, die regionale Energie austauschen und da verschiedene Mechanismen geschafft haben. Und wenn ich das richtig verstehe, so erfolgreich, dass man das Mieterstrommodell war so gut, dass man das eben auch auf weitere Regionen mit ausgerollt hat. Und das hat eben sehr positive Effekte dann auch auf das Energiesystem und die Innovation im Land und die Stimmung dazu. Und man nimmt die Leute mit. Und ich glaube, da muss man unbedingt hin. Und aus meiner Sicht ist eben eigentlich die Energiewende gerade eine sehr positive Erzählung. Und da müssen wir die Kurve dazu kriegen und das viel besser erzählen. Und ich glaube, solche Sachen wie die Energiewende sei gescheitert, was ja auch Herr Kretschmer gesagt hat, finde ich einen sehr eigenartigen Satz. Weiß ja auch nicht, was das genau bedeutet. Im internationalen Vergleich ist es ja so, dass wir in allen Ländern sehen, dass unglaublich viele erneuerbare Energien installiert werden. Die Solarenergie ist bei der neu installierten Leistung mittlerweile mit Abstand die größte Technologie. Wind und Solar sind ganz weit vorne. Über 90% aller neu installierten Kraftwerksleistungen in der Welt sind erneuerbare Energien. Und der ganzen Welt, also wir sind da ja nicht alleine und das ist natürlich nicht gescheitert, sondern es geht hervorragend voran. Es gibt nur in Deutschland offensichtlich Leute, die immer sehr skeptisch sind und jammern wollen und bremsen wollen. Und das geht leider nicht im ausreichenden Maße voran. Aber ich hoffe, wir kriegen da die Kurve.
Wo Sie den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer ansprechen, der hat sich jetzt im Vorfeld des Ostdeutschen Energieforums, auf das wir ja auch nachher nochmal kommen, geäußert. Und seinen kritischen Blick, jedenfalls habe ich seine Äußerungen so verstanden, im Grunde nochmal verstärkt oder wiederholt. Und der hat in der Tat, Sie haben es gesagt, davon gesprochen, schon seit längerem, dass die Energiewende gescheitert sei. Und jetzt hat er nochmal eins aktuell gesagt, im Rahmen der auch internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands müsste man doch viel stärker auf Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit schauen. Auch Klimaschutz sei natürlich wichtig, aber die Wettbewerbsfähigkeit stünde doch im Vordergrund. Nun will ich mich nicht bei Kretschmer aufhalten, aber diese Position vertritt er ja nicht allein. Und da frage ich mich immer, und das knüpft ein bisschen an das an, was Sie eingangs beschrieben haben, dass ja gerade die Erneuerbaren, auch dadurch, dass sie so günstiger geworden sind in den letzten Jahren, eigentlich das Maß der Dinge sind jetzt bei der Energiewende,
genau,
oder?
So wie Sie das gesagt haben, das war ja auch mein Eingangsstatement, dass ich der Meinung bin, dass wir in einer sehr positiven Zeit für die Energiewende leben, weil dieser Widerspruch nicht mehr besteht. Ja, von mir aus kann man ja denken, dass Klimaschutz nicht so wichtig ist, was ein bisschen schwierig ist, wenn man gerade rausschaut, aber aufgrund der Hitzewellen, aber ich glaube, dass das ja gar nichts anderes bedeutet. Dann schauen wir eben auf die Wirtschaftlichkeit und kommen bei der Wirtschaftlichkeit auf die gleichen Technologien, wie wir beim Umweltschutz kommen. Ich bin da auch gerne bereit, dass man mit mir darüber reden kann, aber ich wüsste nicht, mit welcher anderen Technologie wir die Energieversorgung günstiger machen. Das funktioniert nur mit mehr Wind und Solar und einer besseren Systemintegration. Wenn wir auf Gaskraftwerke setzen, das ist schon traditionell immer eine der günstigsten, der teuersten Technologien für die Strombereitstellung, das mit Kohlekraftwerken, Braunkohle, Steinkohle, insbesondere in Anbetracht der europäischen CO2-Zertifikate, ist das auch überhaupt keine günstige Energieversorgung. Atomkraftwerke, wir wollten ja eigentlich nicht darüber reden, aber es ist auch so, Atomkraftwerke sind in keinem Szenario, das es gibt, günstig. Und deswegen, abgesehen davon, dass sie natürlich ewig brauchen würden, bis sie überhaupt irgendeine Rolle spielen.
Und sie sind noch nicht mal resilient, wenn man sich jetzt die Wasserknappheit in den Flüssen anschaut. Und die Folge ist, dass Kernkraftwerke abgeschaltet werden.
Genau, das heißt, der Weg nach vorne ist der, so viel wie möglich Wind und Solar, möglichst viele Speicher, möglichst viel Intelligenz. Das ist besonders wichtig im System. Wir brauchen viel Sektorkopplung, wir brauchen die Möglichkeit, flexible Nachfragen zu heben in allen Sektoren, im Strombereich, im Wärmebereich, im Mobilitätsbereich, in der Industrie. Wir müssen da Kopplungen schaffen mit Wärmepumpen, mit Elektromobilität, mit Elektrolyse, mit Wasserstoff und dann die Speicher in den verschiedenen Sektoren nutzen. Und es ist ein total spannendes neues Energiesystem, das da entsteht, mit vielen tollen Herausforderungen, die ich auch immer sehr gerne mit meinen Studierenden bespreche. Und man sieht auch dort die Begeisterung dafür, wie spannend es ist, Lösungen zu entwickeln. Und es ist eigentlich gerade eine sehr positive Geschichte. Es ist überhaupt nicht gescheitert. Und es gibt keinen Widerspruch mehr. Das war eben auch mein Eingangsstatement. Wer günstige Energie möchte, schützt automatisch die Umwelt. Man muss gar nicht die Umwelt schützen wollen. Nur günstige Energie. Gerne, um auf den Ministerpräsidenten nochmal zurückzukommen, gerne kann er konkrete Vorschläge machen, wie er die Energieversorgung günstiger machen möchte. Und er wird feststellen, er schützt dabei aus Versehen die Umwelt.
Auf die vernetzten Energiesysteme, auf Sektorenkopplung oder so, weil Sie da der Experte sind, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber ich muss Sie noch gewinnen nochmal für die Frage, der Anteil der Erneuerbaren steigt. Gute Entwicklung haben Sie beschrieben, haben wir jetzt schon besprochen. Gleichwohl merken die Verbraucher das noch nicht am Preis oder jedenfalls nicht in ausreichendem Maße. Auch wenn man sich anguckt, jetzt wieder neuerlich, mir fällt das Wort Beschwerde ein, aber es ist ein Hinweis auf jeden Fall gewesen durch die aktuelle Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammern. Die sagen, die Wettbewerbsfähigkeit leidet gerade auch wegen der hohen Energiepreise enorm. Das heißt, Was ist Ihre Einschätzung, wann wird die Energie oder wann wird der Strom wirklich billiger?
Ja, also die hohen Energiepreise haben ja auch verschiedene Ursachen dann. Das eine ist, dass sich die Preise auch zusammensetzen aus den Erzeugungskosten, aus den Systemkosten und aus Steuern und Abgaben. Bei Steuern und Abgaben finde ich es immer so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche Thema. Wenn der Staat die eine Steuer senken würde, muss er an der anderen Stelle die Einnahmen wieder erhöhen. Da würde ich mich vielleicht gar nicht so sehr damit auseinandersetzen. Aber wir haben die beiden eher technischen Bereiche, die übrig bleiben, die Kosten für die Energieerzeugung. Und da sind eben die erneuerbaren Energien besonders günstig. Und immer dann, wenn wir Wind- und Solarenergie zur Verfügung haben, haben wir die Möglichkeit, günstige elektrische Energie zur Verfügung zu stellen, die wir dann zum Beispiel auch in anderen Sektoren nutzen können. Und dann haben wir das Problem, dass zu den Zeiten, wo wir keinen Wind und Solar haben, dann müssen eben Gaskraftwerke laufen oder Kohlekraftwerke, und das wird dann zu einem sehr teuren Strom. Und das heißt, wir müssen die Zeiten mit Wind und Solar, wir müssen immer mehr Zeiten haben, wo wir nur Wind- und Solarenergie benötigen. Und da sind wir auf einem Weg, und das müssen wir weiter intensivieren. Das führt aber auch automatisch dazu, dass wir Zeiten haben mit sehr großem Überschuss an Wind und Solar. Und im Prinzip müssen wir das dann abregeln. Und das verursacht Kosten im Gesamtsystem. Und hier brauchen wir eben dann solche flexiblen Lösungen, die in der Lage sind, diese Energie zu verwenden und aufzunehmen. Das variabelste Mittel wären elektrische Energiespeicher, seien es Pumpspeicherkraftwerke oder eben auch Batteriespeicher, die tatsächlich, glaube ich, noch eine rasante Entwicklung schon hinter sich haben und noch weiter vor sich haben. Und die andere Möglichkeit wäre, in anderen Sektoren das zu speichern. Und das hilft uns dann, die Kosten zu senken. Und wir werden, glaube ich, perspektivisch über die Hälfte des Jahres quasi die gesamte Energieversorgung mit Wind und Solar decken und dann eben zu der anderen Hälfte des Jahres aus Speichern leben oder eben aus anderen Quellen wie Biogas eine Energieversorgung haben. Und der andere Aspekt ist der des Systems, und da wird ja auch viel darüber diskutiert. Da glaube ich eben, dass wir viel auf Intelligenz bauen müssen. Es war traditionell immer so, dass es hieß, die Verteilnetze oder die Netze sind der beste Weg, einen Ausgleich zu schaffen zwischen Regionen mit viel Erzeugung und wenig Erzeugung. Und die schaffen einen regionalen Ausgleich. Ich glaube aber, dass solche Speicher auch immer mehr genutzt werden sollten, um einen zeitlichen Ausgleich zu schaffen und die Intelligenz einfach auch mehr um die Verbräuche zu verschieben, eine Lastverschiebung zu erreichen. Und wenn wir das intelligent schaffen, dann werden auch die Gesamtenergiekosten sinken.
Danke, dass Sie den Zusammenhang nochmal so detailliert dargestellt haben. Das ist ja immer gut, sich das nochmal neu zu vergegenwärtigen. Speicher als Mittler sozusagen für einen Überschuss an Erneuerbaren und aber auch gleichzeitig dann für den Einsatz der Energie. Ich habe in Vorbereitung dieses Gespräches nochmal nachgelesen, dass wir aktuell offenbar eine Speicherkapazität und aber auch im Bau befindliche Speicher von rund 2 Gigawatt offenbar haben, wenn ich es richtig nachgelesen habe, aber sozusagen als Backup Gaskraftwerke, beziehungsweise sind ja jetzt Kapazitäten ausgeschrieben, wobei ich mich dann frage, wenn die wasserstofffähig sein sollen, dann müssen das ja in der Regel wohl Gaskraftwerke sein, aber sind wohl auch Speicher mit eingeplant. Das heißt, die Frage, was können wir im Bereich Speicher tun, um dort noch mehr Kapazitäten aufzubauen und dann die überschüssige Energie dann auch intelligent, das ist ja ein gutes Stichwort von Ihnen, intelligenter zu nutzen?
Ich glaube, dass die Zahl mit den 2 Gigawatt für Batteriespeicher, würde ich erwarten, dass das ein bisschen klein ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich gerade live in Bau ist oder so. Es gab vor einigen Jahren auch schon Schlagzeilen dazu, dass mehrere hundert Gigawatt beantragt sind. Allerdings ist beantragt und im Bau durchaus eine sehr unterschiedliche Sache. Wahrscheinlich rührt es daher. Ich denke, Batteriespeicher haben ein riesengroßes Potenzial und ich glaube auch, dass sich da technologisch noch viel tut. Persönlich finde ich die Natrium-Ionen-Batteriespeicher total spannend, dieses Lithium durch Natrium ersetzen. Also im Prinzip ein Element, das aus dem Salz auch kommt, das sehr gut verfügbar ist. Das könnte nochmal eine ganz starke Kostenreduktion bringen und nochmal ein großer Gamechanger sein. Aber ansonsten ist es so, dass wir in Deutschland auch da eigentlich ein Riesenpotenzial hätten als Autoland, wenn wir eben die Elektromobilität als disruptive Innovation im Mobilitätsbereich ernst nehmen und uns darauf setzen. Wenn man überschlagsmäßig sich das anschaut, wenn wir gut 40, mittlerweile fast 50 Millionen PKW in Deutschland haben, wenn die im Schnitt 50 Kilowattstunden Speicherkapazität haben, dann haben die 2 Terawattstunden an Energiespeicherkapazität. Das sind riesige Kapazitäten, wenn wir das heben würden und wenn wir schon allein die Elektroautoladevorgänge intelligent gestalten, was ja auch tatsächlich in Planung ist, dann kann es uns gelingen, gerade im tageszeitlichen Austausch große Energiemengen zum Beispiel vom Tag in die Nacht zu verschieben und dafür zu sorgen, dass auch wenn die Sonne nicht scheint, wir weiter unseren Solarstrom von tagsüber zum Beispiel aus unseren Autos nutzen können. Da gibt es, wie gesagt, ganz viel Innovationspotenzial und ganz viel Potenzial für intelligente Lösungen. Und ich glaube, es würde Deutschland sehr gut zu Gesicht stehen, diese Herausforderungen und Chancen positiv anzugehen.
Und der Verkehrsbereich hat ohnehin Nachholbedarf, auch einen größeren Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. Also insofern wäre das sicherlich auch der richtige Ansatz. Es setzt aber voraus, das will ich, weil Sie sich als Technikexperte auch sind, noch mal fragen, setzt aber auch mehr Digitalisierung, mehr Steuerungskapazität, mehr Wissen schlichtweg um Daten voraus, oder?
In jedem Fall. Also man muss ja, um zum einen, um die Entscheidung treffen zu können, was ist denn jetzt richtig, was ist denn jetzt falsch, muss ich das erstmal auch wissen, wo muss die Information bekommen, was das richtige Verhalten ist. Das können zum Beispiel Marktanreize sein. Und dann muss das auch jemand mit dokumentieren, was ich denn gemacht habe, mein Verhalten. Also man muss eben auch digital messen können, zeitlich aufgelöst messen können. Und dann ist es noch so, dass ich Intelligenz brauche. Die Intelligenz besteht daraus, dass ich mir ja im Vorhinein überlegen muss, wann erwarte ich denn, dass die Energie günstig ist oder nicht? Soll ich denn jetzt schon laden oder warte ich noch 2 Stunden, weil der Strom dann günstiger ist? Oder gebe ich Energie jetzt lieber ab oder eben erst etwas später, weil der Strompreis dann weiter gestiegen ist? Also ich brauche eine sehr gute Kenntnis der Marktentwicklung und da gibt es sehr viele Prognosen dazu und das funktioniert auch sehr gut. Solche Themen, da setzen wir uns auch mit auseinander. Und wie gesagt, ganz viel Potenzial für intelligente Lösungen und es macht sehr viel Spaß.
Wir sind jetzt eigentlich unmittelbar an der Frage Sektorenkoppelung. Geben Sie uns doch nochmal einen Eindruck, welches Potenzial das hat, wohin der Weg gehen wird und was auch schon auf dem Weg ist.
Ja. Im Prinzip kennen wir alle diese Technologien. Als Ingenieur ist es eben so, dass wir uns mit den besten Technologien auseinandersetzen, und diese Technologien eben auch kennen. Und wir haben eben einmal den Elektrizitätssektor, in dem es uns gelingt, mit Wind- und Solarenergie kostengünstig und umweltfreundlich elektrische Energie zur Verfügung zu stellen. Und diese elektrische Energie ist sehr gut nutzbar, auch in anderen Sektoren, wie dem Wärmesektor, dem Mobilitätssektor oder dem Industriesektor für Industrieprozesse. Und da ist es so, dass neben den Speichern spezielle einzelne Technologien sich sehr in den Vordergrund gedrängt haben, weil sie die besten Lösungen sind. Für die Wärmebereitstellung aus mit Unterstützung von elektrischer Energie ist eben die Wärmepumpe eine ganz überlegene Technologie, weil sie zusätzlich Umweltwärme nutzt. Und diese dann sowohl die elektrische als auch die Umweltwärme als Nutzwärme zur Verfügung stellen kann. Wir haben die elektrische Mobilität mit den entsprechenden Batterien, die in der Lage ist, die ohnehin gespeicherte Energie mitführen muss und die meiste Zeit aber steht. Also es ist ein mobiler Speicher, der 90% der Zeit am Energiemarkt auch aktiv sein kann und 10% der Zeit bewegt wird und da also quasi 2 unterschiedliche Modi hat. Und die Elektromobilität ist, glaube ich, ganz unabhängig von Klimaschutz eben einfach eine disruptive Innovation. Das ist eine Technologie, die günstiger ist und günstiger und insbesondere auch günstiger sein wird als eine Verbrennertechnologie, weil sie einfach viel einfacher herzustellen ist, viel weniger Arbeitsaufwand auch benötigt, um hergestellt zu werden. Damit wird sie günstiger sein. Es werden aber leider auch weniger Leute benötigt, um diese Fahrzeuge herzustellen. Das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Aber sie ist zum Beispiel auch viel leiser. Sie beschleunigt viel besser. Es entstehen keine lokalen Emissionen und wenn man eben intelligent den erneuerbaren Strom nutzt, auch sehr viel weniger Emissionen insgesamt. Und deswegen auch eine Technologie, die sich auf jeden Fall durchsetzen wird. Und in der Industrie ist etwas vereinfacht gesagt, sind Elektrolyseprozesse, wie zum Beispiel das bekannteste für die Wasserstoffherstellung, sind auf jeden Fall Technologien, die eben viele Sachen elektrifizieren werden und da auch ganz viel Innovationspotenzial in der Industrie liefern. Und alle diese drei großen Technologien, Wärmepumpe, Elektromobilität und Elektrolyse, müssen eben intelligent ins gesamte Energiesystem eingebettet werden. Und da gibt es unglaublich viele Chancen.
Über einen wichtigen Bereich haben Sie jetzt und haben wir gesprochen, Verkehrsbereich. Wir sollten noch mal einen Blick werfen auf den Gebäudebestand und auf den Gebäudesektor, der ja ähnlich wie der Verkehr auch Nachholbedarf hat, einen Klimabeitrag zu leisten. Stichwort Sa Gebäudesanierung, mehr Effizienz, mehr klimagerechte Ausstattung. Das ist eine besondere, nach meiner Wahrnehmung, eine besondere Herausforderung, weil da natürlich auch Kosten entstehen, die am Ende auch gesellschaftlich gerecht verteilt werden müssen. Welchen Blick haben Sie da? Potenzial von Energieeinsparung ist riesig, aber das kostet je nach Gebäude, jedenfalls im Bestand, viel Geld. Mir ist eine schon einige Jahre zurückliegende Studie des Umweltbundesamtes in Erinnerung, die mal ausgerechnet haben. Sie haben das dann öffentlich nicht, das wollten Sie auch nicht so gerne machen. Es war aber öffentlich zugänglich und die haben sich auch damals dazu geäußert, von rund einer Billion, die man mindestens in die Hand nehmen muss in Deutschland. Und das ist ja am Ende, wird das sozusagen Vermieter und Mieter treffen. Aber der Beitrag könnte enorm sein. Welchen Blick haben Sie?
Ja, ist natürlich ein riesengroßes Thema. Ich denke, dass der Ansatz mit den kommunalen Wärmeplanungen schon ein sehr wertvoller ist. Es ist sehr viel Aufwand investiert worden und ich glaube, diesen Weg kann man durchaus weitergehen. Es gibt natürlich viel Kritik aus allen Richtungen an den jeweiligen Lösungen, weil alle immer noch andere Ideen haben, aber es gibt auch in diesem Prozess ja die Möglichkeit, das ständig nachzuschärfen und auch die Absicht, das zu tun. Und deswegen glaube ich, sollte man diesem Prozess eine Chance geben. Wenn man in viele Regionen guckt, auch zum Beispiel hier zu uns nach Leipzig, sieht man, dass die Fernwärme und die Wärmepumpe die zwei großen Technologien sind, die für die Wärmeversorgung entscheidend sind, neben der Sanierung eben von den Gebäuden auch. Und ich denke, dass aber diese beiden Technologien schon sehr unterschiedliche Herausforderungen haben. Bei der Fernwärme ist meine Wahrnehmung so, dass es viel und aus meiner Sicht auch berechtigte Kritik gibt an der fehlenden Kostentransparenz. Man kann nicht nachvollziehen, wie die Kosten zustande kommen. Und ich glaube, damit tun sich die Versorger keinen Gefallen, weil sie damit nicht das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen. Und die Fernwärme hat immer so eine automatische Monopolstellung. Und das macht die Fernwärmekunden, glaube ich, besonders vertrauensbedürftig, dass da mit ihrem Geld nichts Komisches angestellt wird. Also ich denke, dass die Kostentransparenz da sehr wichtig ist. Und dann erlebe ich das so, dass natürlich mit dem Fernwärmeausbau enorme Investitionskosten anstehen einmalig. Und da glaube ich, dass eine staatliche Förderung tatsächlich sehr angebracht ist, gerade aus solchen einmaligen Mitteln, wie also ein Klimatransformationsfonds, der ja quasi versiegen wird, wenn wir das abgeschlossen haben, der sollte eigentlich für solche Aufgaben genutzt werden, dass man gerade bei einem Fernwärmeausbau auch staatliche Mittel besonders stark zum Einsatz bringt, weil das auch eine Infrastruktur ist, die dann sehr, sehr lange zur Verfügung steht. Und diese Kosten sollten nicht auf heute gewälzt werden. Aber es setzt für mich meiner Meinung nach voraus, dass man die Kosten erstmal transparent sieht, damit man weiß, was Stadtwerke und andere Versorger denn hier an Kostenrechnungen dahinterstehen haben. Bei der Wärmepumpe sieht es ganz anders aus. Das ist ja eine dezentrale Lösung. Hier glaube ich, dass in der Kostenbetrachtung eben genau das, was wir die ganze Zeit schon besprochen haben, besonders wichtig ist. Die Wärmepumpe muss intelligent betrachtet werden. Wir müssen unbedingt dahin, dass Wärmepumpen nicht dann laufen, wenn der Strompreis besonders hoch ist oder zumindest sich die Zeiten aussuchen, wo man vergleichsweise günstig die Wärmepumpen und den Strombezug nutzen kann. Die Möglichkeiten, die Wärme zu speichern im Gebäude in einfachen Wassertanks, ist hervorragend gegeben, sodass man einen hohen Grad an Flexibilität erreichen kann. Und die Wärmepumpe sollte eben weder laufen, wenn der Strompreis hoch ist, noch wenn das Netz überlastet ist, sodass man nicht so hohe Gleichzeitigkeiten hat und lieber selber mehr Flexibilität mitbringen. Das ist ein bisschen anderer Aspekt, aber ich glaube, in diese beiden Richtungen kann viel gehen. Und wenn das dann noch flankiert wird mit Sanierungsmaßnahmen, die eine riesige Herausforderung sind, wo wir aber nicht verzagen dürfen, Schritt für Schritt vorangehen können, haben wir auch da viel Potenzial.
Sie haben eben ein bisschen indirekt unseren Standort hier, Standort Ostdeutschland, Region Mitteldeutschland angesprochen. Ich will noch auf ein Thema kommen, an dem Sie auch beteiligt sind, das Ostdeutsche Energieforum, was Ende September, Anfang Oktober, 30. September, 1. Oktober zum 15. Mal in Leipzig stattfindet. Sie diskutieren dort wieder mal, diesmal sehr prominent, auch mit. Was wird da Ihr Thema sein?
Ja, ich habe die tolle Gelegenheit, in einem der ersten Foren eine Diskussion mit dem geschätzten Kollegen von der TU Dresden, dem Professor Hurtado, zu führen. Mein Lehrstuhl ist eben vernetzte Energiesysteme. Sein Lehrstuhl beschäftigt sich mit Wasserstoff und Kernenergie. Und da gibt es natürlich durchaus unterschiedliche Gesichtspunkte auf verschiedene Aspekte. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir die Gelegenheit haben, auf offener Bühne diese mal auszutauschen und quasi auch das Publikum daran partizipieren zu lassen, wo denn die Positionen in der Wissenschaft so stehen. Und ich weiß noch nicht genau, wie das wird. Es wird angekündigt als Streitgespräch. Ich hoffe, dass es auch durchaus emotional wird und spannende Aspekte mit berücksichtigt werden können. Ich gehe aber davon aus, dass wir als Wissenschaftler auch in der Lage sind, uns am Ende sehr wohl die Hand zu reichen und auf eine gute Diskussion zurückzublicken und vielleicht beide auch was mitgenommen zu haben und gelernt zu haben und vielleicht im Idealfall auch das Publikum. Das würde mich sehr freuen und ich freue mich sehr drauf. Das Einzige, was ich schade finde, mein Lieblingspodium kommt direkt in unserem Anschluss, wo es darum geht, wie denn die Netze und die Batterien oder die Flexibilitätsvermarkter so in Wechselwirkung stehen. Das ist tatsächlich das, wo ich mich am meisten drauf freue. Und ich hoffe, dass mir die Aufmerksamkeit dafür gegeben ist, dass ich da dann zuschauen kann, nachdem ich selber gerade so exponiert auf der Bühne war, weil mich das wirklich interessiert, wie die Bundesnetzagentur, wie ein Netzbetreiber und wie dann eben Batterieunternehmen und Flexibilitätsvermarkter miteinander diskutieren. Ich glaube, es wird wieder ein ganz, ganz spannendes Forum und ich freue mich schon sehr drauf.
Na, vielleicht können Sie ja in Ihrem Streitgespräch da schon eine Rampe zum folgenden Thema bauen. Auf jeden Fall scheint es doch spannend und mutmaßlich dann auch ein Stück weit kontrovers zu werden. Ich will aber noch eine Frage dazu anschließen, auch weil Sie häufig ja selbst an Konferenzen teilnehmen, auch Konferenzen mitveranstalten. Was denken Sie, wie wichtig ist so eine Konferenz, auch wenn wir, und wir sprechen hier ja in diesem Podcast über die Wirtschaft in Ostdeutschland, die Wirtschaft im Osten, wie wichtig auch solche Formate sind, als Konferenzformate, sich auszutauschen, auch hin und wieder neue Perspektiven zu gewinnen?
Ich freue mich jedes Jahr wieder aufs Ostdeutsche Energieforum. Ich weiß gar nicht genau, wann ich das erste Mal da war, aber ich denke, so 12, 13 Jahre komme ich jetzt hin jedes Jahr. Und ich freue mich jedes Mal wieder. Und das ist für mich was ganz Besonderes. Und das Besondere, was das Ostdeutsche Energieforum für mich auszeichnet und auch abhebt von anderen Konferenzformaten, an denen ich sonst teilnehme, ist, dass hier tatsächlich die Entscheider und Entscheiderinnen aus Politik und Wirtschaft direkt miteinander diskutieren. Und man kann direkt aus ihrem Mund, aus der ersten Hand hören, wo denn die Personen, die die Richtung in unserem Land vorgeben, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, wo die sich denn positionieren und was ihre Blickwinkel sind. Und ich hoffe, dass es manchmal einem auch gelingt, umgekehrt den Blickwinkel aus der Wissenschaft zurückzuspielen. Und da es ja eine Veranstaltung der Unternehmensverbände ist, ist es auch uns ja immer besonders daran gelegen, dass auf jeden Fall die Unternehmen auch gehört werden, von den Entscheidern aus Politik und vielleicht den größeren Betrieben auch, Konzernen, damit eben die Unternehmen und der Mittelstand in Deutschland, aber auch in der Region, Gehör findet. Und dafür ist es einfach ein ganz tolles Forum. Und es gibt auch sehr angenehm viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Das schätze ich enorm und ist bei mir fest im Kalender notiert.
Ja, ich bin selbst auch ganz gespannt. Professor Schneider, ich will unser Gespräch noch abrunden, auch weil wir hier über die Wirtschaft im Osten sprechen. Mit der Frage, wie sehen Sie den Standort Ostdeutschland, wenn wir, und das ist ja unser Fokus heute in diesem Gespräch, auf die Energiefragen rekurrieren, dann ist ja Ostdeutschland, der Osten, eigentlich die Region, die, was die erneuerbaren Energien angeht, eigentlich im Deutschlandvergleich ganz weit vorne ist. Welchen Stellenwert sehen Sie für den Standort Ostdeutschland, gerade eben auch im Energiebereich? Sind viele Akteure, Sie gehören zur Wissenschaft, im Unternehmensbereich sind viele Akteure, die da unterwegs sind. Aber mich würde noch mal zum Abschluss interessieren, wie sehen Sie da die Entwicklungspotenziale? Was macht da aus Ihrer Sicht den Osten stark?
Wie Sie ja schon richtig gesagt haben, ist es so, dass wir in den neuen Bundesländern auch schon viele neue Bundesländer, weiß gar nicht, was das so sagt, in Ostdeutschland, viel erneuerbare Energien haben. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt gibt es schon viel erneuerbaren Strom, gerade Windenergie. Und ich glaube, das ist erstmal eine Riesenchance. Es ist aus meiner Sicht so, dass wir auch überlegen müssen, bei dem, wie wir so ein Energiesystem gestalten, dass es auch möglich sein sollte, regionalen Strom günstig zu verkaufen. Auch darüber sollte man nachdenken, auch um die Netze zu entlasten. Und das ist natürlich auch eine riesige Chance gesamtwirtschaftlich, wenn man eben viel erneuerbaren Strom hier hat, kann man auch diesen Strom günstig anbieten und kann eben auch hier Unternehmen die Chance geben, sich anzusiedeln. Und wenn man dafür einen Mechanismus findet, wie man das ermöglicht, den regionalen Strom zu verbrauchen, dann ist auch das ein Weg zu günstigen erneuerbaren Energien. Ich glaube, da hat der Osten eine besonders große Chance. Außerdem ist es so, dass der Osten leider ja eine Herausforderung hat, dass der ländliche Raum mit einem Bevölkerungsrückgang zu kämpfen hat, dass viele Leute dort weggehen, gerade auch junge Leute, weil es dort wenig berufliche Perspektiven gibt. Und ich glaube, auch hier müssen wir eine Umkehr in der Erzielung schaffen, dass wir eben das sehen, dass die Flächen, die es im ländlichen Raum gibt, die wir benötigen für die Energiewende, auch für den urbanen Raum, dass wir dort eben erneuerbare Energien bereitstellen auf diesen Flächen und dass wir dafür auch die Menschen im ländlichen Raum entsprechend beteiligen daran und dann möglicherweise eben auch noch weitere Wertschöpfungskette vor Ort haben, wie zum Beispiel Elektrolyse oder eben weitere chemische Prozesse, Wertschöpfungsschritte, so dass dort auch wieder vermehrt attraktive Jobs entstehen und die Menschen auch gerne zurückkehren. Also ich habe das bei uns an der Hochschule in Leipzig durchaus auch, dass junge Leute aus dem ländlichen Raum kommen und durchaus auch gerne wieder zurück wollen, wenn es dort attraktive Jobs gibt. Und ich glaube, die Energiewende ist eine Riesenchance dafür. Wenn man umgekehrt aufs Land fährt, sieht man eben auch eine gewisse Antipathie gegen erneuerbare Energien, allen voran Windenergie und dann aber auch teilweise gefolgt von der Solarenergie. Und ich glaube, auch da müssen wir mit guten Beispielen die Erzählung umdrehen und eben wirklich gemeinsam überlegen mit den Menschen vor Ort, wie können wir denn eine positive Geschichte daraus stricken? Wie können wir dafür sorgen, dass wir eben mit erneuerbaren Energien auch hier wieder spannende, gut bezahlte Jobs aufbauen können und Gelder auch in den ländlichen Raum bringen, so wie es der ländliche Raum dann auch verdient hat, um dann daraus eine große Erfolgsgeschichte zu machen.
Dann kann ich sagen, Professor Schneider, herzlichen Dank für Ihren positiven Blick. Vielen Dank für die Chancen, die Sie so kompetent und detailreich beschrieben haben. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten mitgemacht haben. Danke, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank, Herr Brink-Schulte.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.